Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Science-Podcast. Es ist die 100. Folge und die Leute, die dachten, heute kommt was ganz Besonderes, die werden enttäuscht werden, denn wir machen eine ganz normale Folge wie immer. Hier gibt es keine Raketen, kein Feuerwerk.
Auch schwierig einzublenden, oder?
Ja, ich hatte ja überlegt, ob ich hier so ein Tischfeuerwerk einmal zünde, aber...
Super Idee, ich glaub, hier im Keller ohne Fenster.
Ich glaube, das macht mehr Ärger, als es am Ende bringt.
Endet die Podcast-Folge auch nach 5 Minuten wegen einer Rauchvergiftung.
Und wir haben es nach 100 Folgen auch nicht weitergeschafft. Naja, letzte Woche ist aufgefallen, genau, weil thematisieren wir es nicht allzu groß, gesundheitliche Schwierigkeiten.
Hier liegt noch ein Nasenspray auf dem Schreibtisch, sehe ich gerade.
Damit ich jetzt nicht, ja.
Ja, in der nächsten Woche können wir dann über deine Abhängigkeit sprechen.
Ich habe extra das, was abhängig macht, für Erwachsene möglich.
Ja, genau.
Diese Meersalzkacke bringt ja nichts.
Das, was knallt, ne?
Auch früher ein bisschen zu viel Angst davor gehabt, abhängig zu werden. Sobald ich das hatte, so, das war wie weißt du, ich muss jetzt kurz mit anfangen, so 2015, 16, Conti-Zeit, hast dich hart auf die Fresse gelegt, also ich ja regelmäßig, haben wir schon gesagt, komplett alles offen, whatever. Meine Eltern so, ja, ne, so schlimm ist das jetzt nicht, wenn du Schmerzen hast, du kannst auch mal eine Schmerztablette sowas nehmen. Ja. Was hatte ich Panik davor? Nee, das machen wir nicht.
Ja.
Nein, also sehr naiv gedacht, dass das irgendwie mein physiologisches Befinden zu stark beeinflusst oder ich davon abhängig werden könnte oder sonst was. Hab gesagt, nee, ich stehe das halt durch, hab da komplett die Arme offen und so, ja.
Nee, ist eigentlich auch ein guter Ansatz.
Ja, prinzipiell also, schon.
So möglichst wenig Nasenspray oder Schmerztabletten oder was auch immer zu nehmen.
Ja.
Möglichst wenig Medikamente zu nehmen. Aber ja, das ist sicherlich auch beim Nasenspray gar nicht mal so ungefährlich im jungen Alter. Ich versuche jetzt auch mal das Nasenspray relativ zeitnah wieder abzusetzen.
Absolut, es soll jetzt wirklich nur ein Hebel für wirklich einen Effekt sein, dass man auch sagt, okay, ne, ich habe jetzt hier eine klare Kante, also danach merke ich halt, okay, ich habe keinen Schnupfen mehr, ich brauche das auch nicht. Man neigt ja dann, diese Süchte fangen ja so ein bisschen dadurch an, dass man müsste das weitermachen, damit man frei atmen kann. Ich habe es jetzt für euch deswegen gemacht, weil gleich hört man es so ein bisschen raus. Wenn ich das nicht mache, gleich habe ich so einen zu Nase, da klingt so sehr nasal.
Ich hatte gestern, also jetzt wir haben ja schon auf Instagram gepostet, wir hatten DNS bei der Folge, wir waren beide krank. Bei mir war es auch so, ich lag gestern Abend noch so im Bett und dann kennst du das, wenn das eine Nase noch irgendwie so zuhört und dann pfeift das da so richtig ehrenlos raus und du atmest dabei so. Da habe ich gedacht, heute Abend nehme ich das Nasenspray nochmal.
Ja.
Das war, deswegen nimmt man das.
Und das
aber,
war.
Wir haben es beide wieder geschafft, würde ich mal sagen. Sind wieder fit. Mein Covid-Test war vor 2 Tagen, glaube ich, dann wieder negativ. Auch interessant, es hat 5 Tage gedauert zwischen dem ersten positiven Test und dann negativen Test. Als ich das erste Mal hatte, vor 2 Jahren, hat das tatsächlich irgendwie 10, 11 Tage gedauert. Ist interessant zu sehen, auch wie, das hat man ja jetzt auch bei vielen gehört, dass es schneller vorbeiging. Es hat einen Tag reingeknallt und der Rest war okay.
Fühlt sich auch wahrscheinlich anders an wie vor 2 Jahren, oder? Wie hast du empfunden?
Ja, ich glaube, vor 2 Jahren war es einfach ein bisschen länger, der ganze Prozess. Es war der Tag, der jetzt einen Tag heftiger war, waren vor 2 Jahren vielleicht 2 oder 3 Tage. Und dann war der Verlauf echt steil nach oben und dann ging es wieder weg.
Okay, interessant. Ich glaube, ich hatte ein paar Tests gemacht, aber ich glaube, du hast mich nicht angesteckt, ich war einfach nur erkältet. Ich blick da nicht mehr durch.
Ja. Wir sind auf jeden Fall wieder, fit nicht, also fit. Fit fühle ich mich halt gerade gar nicht, aber wir sind wieder gesund und können jetzt hier wieder eine Folge aufnehmen, können auch beide wahrscheinlich zeitnah wieder ins Training einsteigen, ganz locker. Wenn ihr die Folge hier hört am Samstag, hoffe ich, dass ich schon mal wieder auf dem Rad saß. Und gleichzeitig Strade gucken könnt.
Genau.
Wir haben nämlich, bevor wir in das Thema richtig einsteigen, das Thema wird heute sein, dass wir uns ein bisschen mit dem Gravel Racing befassen. Strade ist so die perfekte Überleitung, da darfst du dir schon mal was ausdenken für gleich, Lukas, als Überleitungsmaster. Ich würde vorschlagen, wir schauen noch mal so ein bisschen rein, was passiert ist bisher, weil wir haben ja tatsächlich auch ein paar interessante Rennen zu besprechen. Da ist dieses Opening Weekend passiert. Und da könnten wir kurz mal darüber sprechen, bevor wir dann reingehen in, was ist das Anforderungsprofil im Gravel, was für Gravel-Rennen gibt es, wie unterscheiden die sich, wie unterscheiden sich die Untergründe und wie beeinflussen die dann wieder das Rennen. Aber ja, dann starten wir mal mit den News. Hast du viel Radsport am Wochenende geguckt? Hast du alles gesehen?
Ich muss sagen, wirklich enttäuschend zu wenig für das, was ich eigentlich mir gewünscht habe. Ich habe dann nochmal natürlich analytisch nachgeschaut, Zusammenfassungen und so ein bisschen auch reingeschnitten in die einzelnen Rennen. Aber wenn du jetzt, sag mal so, du kannst mich jetzt richtig gut auf Glatteis führen, wenn du jetzt irgendwie bei, sagst bei Kilometer 90, weißt du noch, was da, 90 vor Ziel, was da war?
Ja, okay.
Deswegen würde ich dir die Überleitung doch geben, aber ich habe immer eine Frage stellen, fang du erstmal an.
Gut, fangen wir dann einfach mal an. Es war tatsächlich das perfekte Wochenende, um krank zu sein. Es liefen genug Radrennen von Gran Camino über Phoen Adige Classic. Man hatte noch UAE-Tour-Etappen. Wichtigstes Rennen, würde ich sagen, Omloop Het Nieuwsblad, wäre ich sehr gern gewesen, wenn ich nicht krank geworden wäre. Ging so aber natürlich leider nicht. Der zu erwartende Sieg eines Jumbo-Fahrers.
Ja,
aber
stimmt.
Ja, war dann doch ein bisschen ein
überraschend
Auf und Ab.
Ja, genau, also überraschend der. Deswegen hätte ich jetzt an der Stelle mal gefragt, die Performance von Nils, anders. Glaubst du, dass wir... Also
tolle Frage, Lukas. Performance von Nils, anders.
Anders gefragt. Pullet, Nils, glaubst du, der ist gerade gut in Shape, besser als die letzten Jahre zuvor? Oder war das mitunter ein Lucky Punch, weil davor an den Anstiegen wirkt er jetzt nicht souverän genug, dass er jetzt mit dem besten Fall mitfährt? Fährt das Ding nachher auf zwei rein? Glaubst du, er hat trotzdem gutes Bein dran? Weil es sah ja schon souverän aus. Er wusste selber, dass das Ding nicht gewinnt, muss man sagen. Deswegen hat er es von vorne weggezogen. Glaubst du, der ist gut drauf oder...
Boah, ist immer noch eine schwierige Frage. So, ich glaube, also vor dem Rennen habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass er vorne reinfährt.
Mhm.
Der Rennverlauf war sowieso ganz speziell, sag ich mal. Es wurde total früh, bevor die Übertragung begonnen hat, hat sich immer wieder eine 30-Fahrergruppe davon geschlichen, wahrscheinlich nicht. Jumbo hat die Lücke aufgemacht, waren dann mit 4 oder 5 Fahrern vorne und aus der Gruppe haben sie dann einfach nochmal rausattackiert und das Ganze reduziert auf eine Gruppe von, ich glaube, es waren 6 Fahrer, Wout van Aert, Christoph Laporte, Tom Pidcock, Arnaud Deli, Matteo Jorgensen und Tom Skuins, der unglaublich stark war.
Richtig stark, ja,
der
stimmt.
Hat einfach mal an einer Stelle gedacht, ich fahre jetzt mal los, hat alle abgehängt.
Ja, ja, ja.
Und hat sich dann gedacht, so, ja, alleine fahre ich jetzt auch noch nicht weiter.
Ja.
Aber da haben sich wahrscheinlich die Jumbo-Fahrer auch mal, oder die Visma-Lise-Bike-Fahrer auch mal angeschaut und gedacht so, oh, okay, auf den müssen wir aufpassen. Die sind auf jeden Fall relativ früh losgefahren. Mhm. Diese Sechsergruppe war lange vorne. Und als aus der Sechsergruppe Matteo Jorgensen nochmal attackiert hatte und Richtung Mühe von Gerardsbergen solo unterwegs war, dachte ich eigentlich, wenn er über die Mühe drüber kommt, dann ist das Ding gelaufen. Mhm. Ich hätte jetzt auch so gedacht, dass das relativ sicher gelaufen ist. Man hat nicht viel vom Feld hinten gesehen. Deswegen ist es halt schwierig auch zu sagen, wie Nils drauf ist. Aber das Ganze läuft dann halt nochmal über die Mühe zusammen.
Mhm.
Und ab dann ist Nils mit vorne.
Ja, genau. In dieser Gruppe von, was sind das, 15, 20 Fahrern oder was das nochmal war?
Ja.
Da waren schon einige Fahrer dabei. Ich finde Jorgensen starke Attacke und hat, ich glaube, es lag viel eher an Jorgensen als an den anderen Fahrern. Also wahrscheinlich ist er stark gefahren, aber es wirkte so, als hätte das, als hätte er selber nicht den Punch, das von vorne durchzuziehen. Weil die Situation, die Ausgangssituation war ja sehr günstig, ne?
Jorgensen.
Ja, als er halt solo rausgefahren ist, bevor er nachher eingeholt wurde, hatte er diese Lücke von, was war das, 18 Sekunden phasenweise oder so, ne?
Ja.
Und das sah ja sehr, sehr souverän aus bis dato. Aber ich glaube, also würde jetzt eher behaupten, er wurde eher vorne ein bisschen langsamer als hinten, dass sie dann schneller wurden.
Ich glaube, hinten hatten noch viele, also das Feld hinten ist halt relativ lang zusammengeblieben.
Mhm.
Das Ding ist, man konnte nicht extrem viel vom Feld sehen, aber man konnte halt schon sehen, dass die nicht Vollgas fahren, dass die fahren kontrolliert. Und am Ende waren da noch sicherlich ein paar Jungs, die fit genug waren, da mal einen rüber zu ziehen.
Ja.
Das heißt, die müssen die Mühe relativ schnell hochgefahren sein, müsste man jetzt mal vergleichen. Und den Bosberg auch, dadurch läuft es halt immer zusammen. Und die Gruppe war auch noch extrem groß. Also es wurde relativ hart gefahren am Anfang, aber dann, ist es schwierig zu beschreiben, weil die sind vorne schnell gefahren, die sind auch hinten schnell gefahren, aber sie haben nicht extrem viele verloren. Am Ende sprintet halt eine Gruppe um den Platz 2, die 34 Fahrer groß ist. Dahinter sind noch so ein paar, die mit ein paar Sekunden reinkommen. Also man kann halt sagen, 39 Fahrer waren ungefähr in einer Zeit.
Mhm.
Und das ist auch ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Also es gab
absolut.
Das schon manchmal bei Het Nieuwsblad, dass da auch noch kleinere oder größere Gruppen angekommen sind und dann gesprintet sind. Aber es war ein interessanter Rennverlauf, der sich mehrfach geändert hat. Und dann kam halt die Attacke von Nils, die sah stark aus.
Ja.
Also es musst du auch erstmal dann noch können und du musst dann auch erstmal dann so ein Feld auf Distanz halten.
Ja.
Ich glaube, viele haben dann auf Jumbo geschaut und sich gedacht, ich unter anderem auch, so, okay, Nils ist jetzt nicht gerade langsam, Aber Tratnik muss halt vorne schon gewusst haben, ich lasse den jetzt mehr fahren. Mhm. Und du hast halt auch gesehen, dass Nils einfach Bock hatte, durchzukommen oder musste, weil dahinter in der Gruppe hatte er noch Wellens und Morgado. Keiner von beiden sprintet im Normalfall in einem größeren Sprint unter die Top 3. Also war das beste Ergebnis, was sie rausholen konnten. Wogegen Wismar halt hinten noch Wout van Aert hatte, Christopher Laporte, die fahren dann auf 3 und 5.
Ja, ist krass.
Das heißt, Tratnik hat ihm wahrscheinlich auch zwischendurch schon mal gesagt, so pass auf, wir können das jetzt hier so machen oder wir können es auch sein lassen.
Ich glaube, das war Nils auch relativ rasch klar, weil du siehst, wie er von vorne halt das Ding wegfährt.
Vor allem um die letzte Kurve rum.
Ja, ja, genau.
Und da siehst du auch mal, der fährt um die letzte Kurve rum und der fährt noch bis 400 Meter mit richtig zu.
Ja, genau.
Und der hat sicherlich auch bei Funk gesagt bekommen, pass auf, zieh das Ding durch, sieht zu, dass er durchkommt. Und
ich finde, du siehst auch ganz gut, als Tratnik zum Sprint ansetzt, Nils auch nochmal aufstehen wollte.
Ja, gut, der war, so, alles klar. Der war Ende. Der wusste sofort, dass er auch nicht mehr aufstehen kann.
Ja.
Cooles Rennen.
Ja.
Das Interessante ist, ist ja immer so ein bisschen die kleine Flandern-Rundfahrt. Die Flandern-Rundfahrt an sich ist dann halt nochmal ein bisschen härter, ein bisschen länger. Mhm. Und da wird es halt immer schwieriger für Leute zurückzukommen. Das heißt, bei Flandern, wenn du irgendwann mal abgehängt bist, dann wird es immer ein Ticken schwerer, als dass es nochmal wie zusammenlaufen könnte wie über Umlob. Von daher sehr, sehr spannendes Rennen. Boah, dann müssen wir aber auch unbedingt über das Omloop Het Nieuwsblad der Frauen sprechen.
Ja.
Weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, auch die letzten, das Finale halt. Also wenn jetzt wieder.
Ja, also das war. Trek ist ein sehr gutes Rennen gefahren bis zum Ende.
Das habe ich auch gedacht.
Wo ich
also ich habe das Rennen nicht gesehen, dachte mir aber aus der Situation, also das, was ich da gesehen habe im Finale, dachte mir so, ha, da holt jetzt aber ein bisschen wenig bei raus.
Ja, es war halt einfach. Es war. Gut gedacht, schlecht gemacht. Erstmal ein gutes Rennen. Sie haben vorne Longoborghini rausgeschickt, dahinter in dem Feld Shirin van Anrooy dabei gehabt, die dann, jetzt muss ich mal überlegen, wie die Rennsituation war. Es war vorne auf jeden Fall noch, ich glaube, Longoborghini war noch raus, als es in die Mühe ging. Erstmal dann wieder die typische Kassian-Nieva-Dommer-Führung, die total überflüssig war aus meiner Meinung, weil du hast hinten Kopecky gehabt, du hast Lorena Wiebes gehabt, du hast Demi Vollering gehabt. Es ist klar, Steelworks sind die Favoriten. Cassia ist alleine in dieser Gruppe und fährt eine Führung unten rein in die Mühe, wo ich dachte, entweder du bist jetzt super stark, okay, dann darfst du das machen und alle unter Druck setzen. Aber wenn dann geht's los und Kopecky fährt los und sie fliegt halt hinten raus, dann denke ich mir so, hey, setz dich hinten rein,
das hab ich warte nicht ganz verstanden.
Und naja. Okay, dann auf jeden Fall geht's über die Mühe drüber. Voss ist dabei, Kopecky attackiert, Voss kann mitfahren, Shirin van Anrooy ist auch dabei und die fahren auf Longoborghini auf, sind halt dementsprechend zu viert, also zweimal Track. Hat für mich ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe.
Ja, weil wegen
den Nationals. Genau, wegen dem italienischen Meistertrikot. Und dann fangen die halt über den Bosberg geht's noch geschlossen rüber, gibt eine kleine Attacke, man sieht aber auch, dass Voss, also ich finde, da sah man schon, dass Voss sehr, sehr stark ist. Mhm. Also wenn das losgefahren wurde, gab es keinen Meter, den sie hat aufgehen lassen.
Ganz kurz dazu, wir hatten es vor, ich glaube im Littwoch, sie hatte ja letztes Jahr im Spätsommer Saison eher beendet durch eine Operation an Gefäßen, also auch das die Verengung der Iliakalarterie, also sprich die Blutzufuhr zu den Beinen, hat das auch operieren lassen. Können wir in Zukunft auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Fand ich sehr, sehr spannend und wie stark sie halt zurückkommt gerade. Ne? Also Marianne Voss ist wieder Boss, die ist wieder da.
Ja, und dann über den Bossberg rüber.
Ich hätte jetzt Vossberg gesagt. Aber mach
Lukas. und dann in der Theorie, ja, man attackiert solche Gruppen, wenn man in der Überzahl ist. Also zwei Leute in einer Gruppe von vier zu haben, ist gut. Problem, sie hatten die beiden in der Gruppe, die mit Abstand am unspritzigsten waren.
Yes. Und gegen die zwei, die mit am spritzigsten waren.
Genau. Und dann ist es halt so, dann muss man das auch versuchen, geschickt zu machen. Die haben dann irgendwie 10, 12 Attacken mit sie gefahren. Und die einzigen, die sie immer abgehängt haben, war ihre Teamkollegen.
Ja, das ist echt
so. Weil die immer den schlechtesten Antritt hatte. Und das dann ist es halt so, eigentlich musst du irgendwie gucken, dass du das besser koordinierst. Also du musst es vielleicht kurz im Funk durchsagen oder du musst halt auch als Teamkollegin extrem wachsam sein, dass du sagst, okay, ich bin ein Ticken eher dran mit dem Antritt, damit ich dann halt ans Hinterrad von den Leuten komme. Ja. Und wenn die sich wieder an meine Teamkollegin rangeekelt haben, dann kann ich gehen. So kam die Attacke, die zwei Sprinterinnen blieben zusammen, die Teamkollegin wurde abgehängt.
Ja.
ekelt sich wieder ran, ist auch genauso grau wie alle anderen,
genau,
und kann dann dementsprechend halt auch nicht sofort fahren, sondern erst, wenn sie sich erholt hat. Und dann haben sich die anderen auch wieder erholt. Und die Sprinter, für die ist halt ein Klacks, die springen halt hin und sagen sie, ja, es juckt mich nicht. Also das war halt, das würde ich noch ein bisschen anders machen. Und vor allem am Ende, als dann, jetzt weiß ich gar nicht wer, am Ende, ich glaube, Shirin van Anrooy ist die letzte Führung auf die Zielgerade draufgefahren.
Mhm. Ja.
Da hätte ich die, hätte ich es anders gemacht, weil da fährt sie so lange, wie es geht, mit am Hinterrad, glaube ich, Kopecky und Voss und dann Longoborghini.
Ja.
Da würde ich die einfach absetzen bei 350 Metern to go, so richtig eklig, dass wenn du dann da im Hinterrad bist, dann denkst du, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Fahre ich jetzt los? Setze mich jetzt in Wind? Und in dem Moment wird auf jeden Fall, entweder sie fährt los oder sie verzögert.
Mhm.
Und das weißt du ja dann als Teamkollegin. Das heißt, in dem Moment, wo sie verzögert, musst du halt mit allem, was geht, früh drüber gehen.
Genau. Also du hast schon richtig gesagt, es ist am Ende, man kann ja sagen, den Sprint vorne anzufahren, wenn du weißt, dass deine Teamkollegin die bessere Sprinterin ist, kann man ja machen. Da kann man auch den Gegnern quasi einen Sprint anfahren, um das Ding auf Geschwindigkeit zu halten, weil du weißt, dass deine Teamkollegin in dem Fall auf Platz 4 liegen.
Geschwindigkeit ist damit erstmal dein Freund, wenn du einen schnellen Sprinter am Hinterrad hast.
Aber wenn du halt weißt, dass die zwei besten Sprinterinnen mit unter im Fahrerfeld und die dann auch in dieser Gruppe sind, dann hat sie einfach einen Sprint für die anderen angefahren.
Genau, und dann ist es halt wichtig, dann ist dein Freund, wenn das Tempo versackt, wenn es langsamer wird, weil in dem Moment kann halt jemand von hinten rüberfahren mit einem höheren Geschwindigkeitsdelta und wenn du 350 Meter vor Ziel überholt wirst von jemandem, der 3-4 km/h schneller ist, dann wird es schon eng. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst sofort los, fährst sofort los, das wird sehr, sehr eklig, aber es kann halt noch helfen, oder du pokerst halt, dass die andere losfährt.
Ja.
Und dann hast du halt in dem Moment irgendwie ein Szenario kreiert, wo du eine Chance hast, den Sprint zu gewinnen. Und so fährt sie konstant weiter, solange es geht. Ja, es war halt
im besten Fall hast du dann vielleicht
ideal.
Im besten Fall hast du dann vielleicht keine Marianne Voss, die jetzt nicht direkt hinterhergehen will, weil sie jetzt auch nicht sicher ist, ne, wie ihr Form vielleicht ist nach dem halben Jahr, verzögert für 3-4 Sekunden, lässt dann Kopecky zunächst lossprinten, dann ist das Loch auf einmal da und dann kann es halt klappen. Also ich finde das gut analysiert und gut angesprochen nochmal von dir, weil auch ja da draußen, wenn ihr Bock habt, guckt das euch nochmal an, wie das Finale war, weil du hast recht, also man muss echt überlegen, das Szenario. Wie in einer Radrennschule, so nach dem Motto, das bauen wir jetzt mal auf, was würdest du jetzt tun?
Genau.
Und schaut euch das an, das ist so ein bisschen die Reflexion von, so richtig einen Plan hatten wir nicht. Und das ist dann halt teilweise das, was
genau, es ist so,
kostet.
Ja, so, wir wissen, okay, wenn wir es nicht schaffen, dann fahren wir halt ein Leadout. Aber auch das Leadout kannst du ja so tweaken, dass es dein Fahrerprofil halt einfach viel mehr entspricht. Und das war halt so, das habe ich halt gar nicht verstanden.
So, ja, so ein bisschen mit der Norcal Cycling Keule ran, wenn er meinte, hast du glaube ich mal zitiert hier, du musst dir in der Zeit im Rennen die Frage beantworten können, was tust du hier gerade oder warum tust du das gerade? Und wenn man sie das Team fragen würde, dann könnte man diese Argumentation komplett aushebeln und sagen, es gibt halt bessere Wege als das, was sie gerade tut.
Die Argumentation war halt einfach, wenn man halt ein Leadout fährt am Ende, wenn es zum Sprint kommt. Nur du musst dir halt eigentlich ständig die Frage stellen, das ist was ich immer denke, was wäre jetzt für meine Konkurrenten das Ungünstigste? Oder ich denke mir immer so, wenn ich jetzt die Konkurrenz wäre, was wäre das, also ich versuche immer zu analysieren, wenn ich jetzt folgender Fahrertyp wäre, was war das Schlechteste, was du mir jetzt antun könntest als Gegner?
Ja.
Und das kannst du halt dann auf die anderen projizieren. Und so, wenn ich jetzt sage, ich bin Sprinter und ich denke gerade, geil, die fahren mir den Sprint an und dann setzen nämlich mal 350 Meter ab, nicht mehr. Scheiße.
Ja, das Schlechteste, was dir passieren könnte, ist, dass du die Verantwortung 350 vor Ziel bekommst.
Genau. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich fahre wie ein Geisteskranker los, hoffe, dass ich sofort eine Lücke reiße, was natürlich nach einem Klassiker mit müden Beinen wahrscheinlich nicht mehr so gut geht.
Ja, mit einer Kopecky am Hinterrad dann eventuell. Ne?
Genau, das heißt, da ist auch jemand am Hinterrad, der die Lücke gar nicht so bekommt. Wenn ich jetzt als Sprinter lossprinte und ich habe eine Longoborghini im Hinterrad, kann ich sagen, okay, die Lücke könnte ich aufreißen. Mhm. Aber in dem Fall, wenn du zwei Sprinterrennen da hast, das machen die nicht. Das heißt, die werden verzögern. Und in dem Moment, wo die verzögern, musst du halt instant drüber gehen. Du musst halt wirklich dann im Bruchteil einer Sekunde die Entscheidung, die muss auch viel früher da sein. Du musst ja schon kapieren, dass die Entscheidung muss gefallen sein und nicht in dem Moment erst die Entscheidung treffen, wo die rausgeht.
Nicht reaktiv, sondern proaktiv schon überlegt haben, dass das die Taktik sein
müsste. Du weißt und du musst kommunizieren, setz sie früh ab und in dem Moment gehe ich Vollgas drüber.
Ja.
So,
ja,
und dann denke ich mir halt immer wieder auch mal als Sprinter so, boah, wenn dann einer Vollgas 350 Meter vor Ziel vorbeifährt.
Ja, vor allem nehmen wir mal das Szenario, Longoborghini hat es ein bisschen antizipiert, dass das passiert. Die fahren auf der rechten Seite von der Straßenseite, fahren sie von oben geblickt, blinkend rechts. Sie zieht ganz Schild links.
Geht ganz links
genau,
raus.
Ganz links.
Die fahren erstmal mit.
Genau, fährt ganz links vielleicht Longoborghini die Attacke. Das heißt, auch ein visuelles Delta zu erzeugen zwischen der Voss, die jetzt in dem Moment auf Platz 2 dann fährt, blickt nach links rüber, oh, ist die weit weg, oh, sind das 350 Meter, ich müsste jetzt der Kopecky den Sprint anfahren, mache ich jetzt nicht, lass die mal fahren. So, das sind so die Szenarien,
die Bruchteile einer Sekunde, die dir helfen. Erstmal, die beiden sind nicht darauf vorbereitet. Das heißt, die müssen in dem Moment noch die Entscheidung treffen. Deine Entscheidung hast du als jetzt Longobardini, hast du vorher gefällt.
Ja.
Das heißt, du hast schon mal den Vorsprung. Und dann auch noch dieses Psychologische, wie du gerade sagst, so, wenn du dann rüber guckst als Sprinter und du guckst dann nach vorne, es sind noch 350 Meter, denkst du dir auch nur so, fuck, das wird jetzt richtig eklig.
Ja, ja, genau. Plus all die Situation, das ist eigentlich super, weil du kannst Marianne Voss in dem Moment halt super ausspielen, aufgrund der Tatsache, dass sie nicht Longobardini als die größere Gegnerin sieht, sondern halt Kopecky, weil sie, wenn sie jetzt fahren würde, Kopecky den Sprint anfährt.
Ja, war auf jeden Fall recht spannend. Das ist jetzt nichts, was nur in einem Frauenrennen passiert. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Es ist da halt jetzt ein ganz gutes Beispiel gewesen, wie man es vielleicht hätte ein bisschen besser machen können. Und
zumal man sich einfach mal diese Situation hinterfragt und überlegt, was dann passieren würde. Vielleicht gibt es auch Szenen, wenn ihr im Radrennen unterwegs seid. Das kann es auch auf Amateurebene sein, dass ihr vielleicht irgendwann auch mal in so einer Vier-Mann-Gruppe, Fünf-Mann-Gruppe seid, vielleicht auch mit einem Teamkollegen, whatever. Und schon mal vorher zu überlegen, das ist dann nicht ganz so einfach zu koordinieren, das ist schon klar. Aber vorher mal, wie Lennart gerade sagte, das Szenario sich zu überlegen, naja, jetzt mal hart gesagt, also erstmal müssen wir gut werden, ja, und dann ist am Ende die Frage, wenn du vorne bist, wie gewinnt man denn eigentlich oder wie fährt man eigentlich in die ersten Plätze rein? Das ist ja, habe ich auch schon mal gesagt, mitunter auch in der Vergangenheit mein größeres Problem gewesen. Ich hatte ganz gute Beine, habe das aber ganz ehrlich den Code, wie man ein Radrennen gewinnt, dann damals nicht knacken können. Und da gibt es verschiedene, sagen wir mal, Playbooks, Spielzüge, die du halt setzen kannst und manche, die halt mehr oder weniger Sinn ergeben.
Definitiv. Und das ist halt, die Leute, die da vorne sind, sind in dem Moment alle gut physisch.
Ja, ja.
Also physisch haben die alle das Leistungspotenzial, um da zu sein. Und am Ende relativ weit vorne ankommen ist das eine, das ist das Physische. Und das Ding zu gewinnen, das ist auch nochmal ein großer, großer Schritt.
Ja, das ist auch viel schlimmer als das Physische, wirklich, ganz ehrlich.
Ja, es gibt halt weniger klare Anleitungen.
Ja, genau.
Und du musst halt in dem Moment, du kannst natürlich den Weg wählen und sagen, du hast dieses Playbook und du lernst es einfach auswendig. Mhm. Oder du fängst wirklich an zu denken, so, okay, was wäre das Schlechteste, was ich meinen Gegnern jetzt antun kann im Rahmen des Regelbuchs und der Regularien? Aber so,
worauf ihr Lenker wegziehen zum Beispiel wäre echt ungünstig für sie.
Worauf hätte er jetzt einfach gar keinen Bock? Und was ist das für jemand? Springt der sofort ins Hinterrad? Wenn ja, muss ich vielleicht mit viel mehr Schwung kommen, wenn ich nicht so den Sprint habe. Wenn ich den Sprint habe, kann ich auch erstmal wieder warten. Also du musst halt, ich sag's immer wieder, du musst die Leute, mit denen du da vorne bist, sehr, sehr gut einschätzen können. Was mögen die, was mögen die nicht? Was können die nicht? Dann musst du halt einfach
dazu gehört auch, was du mal sagtest, sorry fürs Unterbrechen, dazu gehört auch mal, was du meintest, Radnetz zu durchforsten oder halt zumindest Statistiken anzuschauen oder einfach zu wissen,
jetzt aber zu stalken.
Ja, in dem Bereich, also bei uns auf Hobby-Ebene oder Amateursport-Ebene schwieriger, du kennst jetzt deine Pappenheimer, im Profisport wieder ein bisschen einfacher im Sinne von, man kennt auch die üblichen, wenn du jetzt einfach ein bisschen in so einem Jedermann-Rennen reingeworfen wirst, dann kennst du nicht jetzt alle, aber manche von der Tendenz auch im Vorhinein, wie die Gefahren sind im Rennen, kann man schon analysieren.
Definitiv,
und ein bisschen Auge drauf haben, was ist das hier für ein Fahrertyp? Und bei manchen siehst du halt, das sind Standgasdiesel, der wird keinen Antritt fahren können und andersrum.
Ja, genau. Und das ist halt einfach ultra wichtig, weil dieses reine Auswendiglernen, das ist genau das Beispiel, wir sind. Okay, wir sind zu zweit in einer Vierergruppe, dann weiß ich, Fall A tritt ein, dann mache ich B.
Ja, genau.
Ja, aber B musst du noch ein bisschen anpassen.
Ja. Yeah.
Weil du bist in einer Gruppe, aber die sind halt die schlechtesten Gegner dafür, um die wirklich zu attackieren, wenn du sehr dieselig bist und deine Teamkollegin auch sehr dieselig ist.
Ja, zumindest viel dieseliger als die beiden Sprinterinnen, die da in der Gruppe
sind. Genau, also nicht, dass die super.
Mit dem Wissen, dass die letzten 10 Attacken es auch schon nicht funktioniert hat. Das muss man ja auch interpretieren.
Genau, das heißt, du musst auch irgendwie dann sagen, funktioniert gerade nicht.
Hat ja schon die letzten 10 Mal nicht funktioniert.
Wir tweaken das nochmal ein bisschen. Wir versuchen es nochmal auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dafür musst du halt, ich weiß nicht, ob das Intuition ist, ob man das lernt. Mhm. Also man kann es mit Sicherheit lernen. Man muss halt einfach sich selber im Rennen, im Wettkampf die richtigen Fragen stellen.
Mhm.
Und das richtige Wissen dann auch in seiner internen Datenbank haben.
Ja. So bin ich mal übrigens in Köln-Eigelstein gefahren, als ich auf Biegen und Brechen in die Gruppe wollte, die aber schon mit 20 Sekunden unterwegs war. Und ich glaube, irgendwann darauf hingewiesen wurde, ich glaube, schon erzählt, dass ich bitte jetzt damit aufhören soll. Die Gruppe ist weg.
Ja.
Weil alleine konnte ich es natürlich nicht schaffen. Ich durfte auch keinen mit ranziehen, weil vorne war schon Teamkollegen und ich wollte eigentlich auf Biegen und Brechen in diese Gruppe rein und hatte einen guten Tag und habe wirklich ziemlich häufig attackiert und immer das Feld langgezogen und irgendwann wies mich doch höflich doch jemand darauf hin, dass es echt nervt gerade.
Ja, bestimmt höflich.
Ob ich damit jetzt damit aufhören könnte. wir hätten alle verstanden, dass ich ein ganz gutes Bein habe, aber der Zug ist abgefahren.
Ja, das muss man auch manchmal erkennen.
Ja, das ist leider wirklich so. So, Überleitung.
Nee, oder noch nicht. Wir nicht? Noch, nicht, nicht? Noch okay. nicht. Wir hatten einen Podcast-Gast vor anderthalb Jahren, der ein Rennen gewonnen hat. Laurens Rex, Liz Samyn, nachdem er Sechster bei Omloop geworden ist, schon stark aussah. Aber Liz Samyn auch schon zu sehen, dass er ein extrem gutes Bein dran hatte. Auch ein guter Rennfahrer, du konntest sehen, ist einmal nur ans Hinterrad gesprungen, erstmal in den letzten Kilometern und dann im Sprint. Hat er gedacht, er hätte sich verjubelt, aber hat sich dann doch nicht verjubelt.
Verjubelt.
Deswegen an der Stelle noch Glückwunsch, Laurens. Du hattest ja damals schon eine Fatmax von 3,80.
Ja,
wird vielleicht jetzt noch ein bisschen höher liegen und dann verstehe ich auch, wie man so ein ekliges Schweinerennen wie Liz Samyn gewinnen kann.
Absolute große Empfehlung, nochmal diese Folge nachzuhören, weil ich muss auch sagen, ich habe es ja geschnitten und habe dann beim Schneiden, weil wir hatten diese Internet-Lags, habe dann beim Schneiden gedacht, so, ey, warte mal, ganz kurz, richtig nice Folge und habe mir das Ganze nochmal angehört, komplett durchgehend, als ich
Super
fertig war.
Typ auch.
War richtig, richtig sympathisch, wie er es auch erzählt hat und auch so ein bisschen interessant, mit der Corona-Herausforderung zu sagen, wie gehe ich damit um, wie verfolge ich weiterhin das Ziel, Radprofi zu werden, hat er schön beschrieben, ja.
Ja, da haben wir das abgehakt und ich hätte, glaube ich, noch ein kurzes Thema. Ja, für alle, die es gesehen haben, Arnaud Lee ist in dem Rennen auch gestürzt und hat sich tierisch über das...
Jo, das habe ich nicht verstanden.
Hast du es gesehen, den Sturz?
Ja, ich habe gesehen.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum er sich da aufregt.
Ich hätte
das gedacht, Auto ist da, wo es ist. Ja. Das hat er vorher gesehen.
Ja.
Und er rutscht halt einfach weg. Also ja, das Auto...
Er hätte bremsen können, das Auto, richtig?
Hätte vor der Kurve normalerweise...
Aber ging es um die Fahrweise des Autos oder hat er auch auf die Rückbank geschrien oder... Hat er vielleicht gemeint, weil er ist ja weggerutscht auf tendenziell trockenem Asphalt, ob vielleicht er sich aufgeregt hat, dass im Reifen 8 Bar drin sind? Keine Ahnung, kann das sein? Weil er ist direkt zur Rückbank gegangen und hat den Mechaniker angekackt.
Nee, er hat da irgendwie, ich habe das mal hier irgendwie in der Überschrift auch nur gesehen, dass Arnaud Lee sich über das Auto beschwert hat, wohl. Ja.
Naja, also der Kurve auch wirklich, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Das war schon.
Also, das war seine Schuld aus meiner Sicht.
Schon. Also, er geht schon echt steil da rein.
Der geht auch, genau, es ist. War einfach ein bisschen unnötige Fahrweise und da kann das Auto in dem Fall nicht unbedingt was für. Also es hätte an einer anderen Stelle sein können, das Auto. Mhm. In so einem Konvoi gibt es auch Regeln, wie du dich verhältst von der Kurve zum Beispiel.
Ja.
Aber in dem Moment hat er das Auto schon von Weitem, es war keine scharfe Kurve, von Weitem sehen können. Du fährst da um so einen kleinen Platz herum.
Ja.
Das war offen und dann musst du halt anders in die Kurve rein.
Er hat die Kurve, genau, er hat die Kurve anders angefahren. Er hat die Kurve so angefahren, als wäre das Auto nicht da gewesen und musste dann weggerutscht, weil natürlich der Winkel zu steil wird. Also versucht das durchzuziehen, aber das muss man auch sagen, ja, das Auto ist halt erstmal faktisch nicht weg.
Ja, genau.
Okay, gut.
Jetzt darfst du überleiten. Du hast ja jetzt ein paar Minuten Zeit gehabt, hier zur Strade zu kommen am Wochenende und dann Richtung Gravel.
So lose wie meine Überleitungen ist auch der Schotter in der Toskana beim diesjährigen Strade Bianche wieder. Und wir sprechen heute, über Gravel-Rennen. Natürlich auch so ein bisschen aus eigenem Interesse, haben wir auch schon häufiger mal gesagt. Ich hatte auch schon gemeint, so Lennart, fragt immer dann nach Swift-Rennen oder nach Trainingslager-Empfehlungen oder sonst was, wenn es bei ihm gerade ansteht. Und wir haben uns...
Fährst du schon Gravel-Rennen jetzt irgendwie die nächste Woche?
Nee, das noch nicht, aber wir haben uns entschlossen.
Ich bin normalerweise akuter dran. So.
Ja, stimmt,
ich fahre nächste Woche ins Trainingslager. Lukas, lass uns eine Trainingslager-Folge machen, damit ich irgendwelche Tipps bekomme von dir.
Ist echt so. Ja, was machen wir denn jetzt? Nee, wir sind ein bisschen vor, denn wir haben uns angemeldet für das Tracker-Race für die 100 Kilometer. Habe ich aber Glück gehabt, oder? Habe ich da Glück gehabt?
Ich habe schon kommen sehen, dass du da nicht mitfährst, sondern die 50er-Runde.
Genau das. Ja, oder die 500er-Runde.
Oder die 500er.
Anmeldung war morgens noch möglich, mittags dann nicht mehr, wo ich dann wollte. Und dachte mir, okay, ich muss aber halt dahin und irgendwie was fahren. Dann wird es die 560 sein, aber zum Glück wird es das nicht sein. Wir fahren die 100 zusammen. Es gibt auch die 200 Kilometer, die 360 und so weiter. Viele Disziplinen, wird ein cooles Event. Und danach, die Woche später, ist die World Series in Aachen wieder. Three Rides Aachen. Diesmal auf einer größeren Runde, diesmal nicht die 18-Kilometer-Runde ein paar Mal, sondern zwei große Runden, 63 Kilometer, bin ich sehr gespannt, weil ich auch im letzten Jahr, ja tags darauf, die Gran Fondo Gravel Ride gefahren bin und auch mir so ein bisschen herleiten kann, wo die Strecke lang führt und weiß so ein bisschen noch, was auf uns zukommt. Und in diesem Kontext haben wir uns auch überlegt, mal ganz ehrlich, Leute, wie geht eigentlich Gravel-Rennen, beziehungsweise was sind so die Anforderungen, die uns dort erwarten? Warum ist Gravel-Rennen doch ein bisschen anders als Straßenrennen? Warum sind die Mountainbiker auf einmal vorne, manchmal aber die Straßenfahrer? Wie ist das mit Windschatten und wie ist so eine Renndynamik und was muss ich eigentlich trainieren? Und da kann ich schon mal jetzt vorweg die Antwort geben. kein Rennen gleicht so richtig irgendwie dem anderen. Das ist super unterschiedlich und genau das ist die Herausforderung, genau das ist das Spannende daran, warum das so viel Spaß macht, diese Rennen auch zu fahren. Denn wir haben eine neue Komponente und das ist halt wirklich Untergrund, Bodenbeschaffenheit, Veränderung der Bodenbeschaffenheit und letztendlich resultieren auch daraus, jetzt mal gebündelt in einen Wert, in Änderung der Geschwindigkeit, was dann wiederum bedingt, dass wenn die Geschwindigkeit niedriger ist, bei gleichzeitig hohem Power-Output, das wissen wir nicht erst an den Bergen oder auf dem Kopfsteinpflaster bei den Profis, dass das dazu führt, dass die Felder auseinanderreißen und man seine Fahrweise und seine Fähigkeiten anpassen muss.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen wie bei so einem Crossrennen, nur dass bei so einem Crossrennen der Kurs kurz genug ist, dass man sich bei einem Pre-Ride das genau anschauen kann. Ja. Da hast du ja auch ständig wechselnde Bedingungen. Im Gravel ist es nicht ganz so extrem wie beim Cross, weil du hast nicht irgendwelche, gut, du kannst natürlich schon auf einer großen Runde, kann sich viel tun. Beim Tracker würde ich jetzt mal zum Beispiel sagen, ist es relativ vorhersehbar, wie es wird. Also normalerweise, wenn es da trocken bleibt, hast du ein paar Untergrundarten und das war's. Wenn du anbauen fährst und es regnet, hast du sehr nasse Stellen, du hast Teiche, durch die du fährst.
Seen,
Matschfelder und dann hast du vielleicht auch wieder ein bisschen einen trockeneren Abschnitt. Aber es ist, wie du sagst, also es kommt eine ganz neue Komponente hinzu. Und ein bisschen mehr Zufall, ein bisschen mehr Chaos.
Ein bisschen mehr Chaos beschreibt es ganz gut. Also ich kann euch sagen, ich bin ja damals das Kansas-Rennen 2022 gefahren und da war der erste, war es am Anfang noch, der erste Abschnitt noch relativ trocken, wir wussten aber, dass es regnen wird. Und dort sind diese festgefahrenen Schotterstraßen, die hast du teilweise hier aber auch, einfach trockener Schotter im Sommer. Dann unterscheidet sich das nicht ganz so stark von einem, ich sag mal, gut funktionierenden Gruppetto-Fahrerfeld oder einem Hauptfeld, was jetzt nicht ganz so breit natürlich ist, weil der Platz ausgeht, weil man hat meistens zwei Spuren, je nachdem, wenn so ein Trecker durchgefahren ist oder ein paar Autos drüber gefahren sind. Aber so ein hartgefahrener Schotter, da hast du in Säcken auch, hatten wir 55 drauf, dann ist das auch die Windschattendynamik, genauso wie ein Straßenrennen. Da gab es auch eine Flyer-Attacke von einem Fahrer bei Kilometer 5 von 320, alleine solo vorne raus, wo ich dachte so, jo, Bro, mach. Aber das war auch so klar, alle bleiben sitzen. Da war Cameron Worth noch vorne und den ersten drei, vier Fahrern, der guckte uns so in die Runde, meinte so, ja, lass ihn mal fahren. Das wird gleich, der kommt gleich echt von alleine wieder. Dann ist es gar nicht so unterschiedlich, aber nehmen wir mal das Szenario, genau, es fängt an zu regnen, es wird ein bisschen zäher, auf einmal hast du eine Passage, wo du vielleicht mal das Bike schieben musst, was hasse ich ja, aber das kann auch mal dazu führen und auf einmal sind 20, 30 Sekunden Abstände nichtig und das finde ich halt interessant, wie stark doch auf einmal, und jetzt kommt auch so ein Ding, was du sehr häufig in den Crit-Rennen beschrieben hattest, wie stark du davon profitieren kannst, wenn du es irgendwie schaffst, Momentum mitzunehmen, Geschwindigkeit mitzunehmen.
Ja.
Wir hatten das Szenario in Aachen, da gab es so eine Passage direkt nach Start-Ziel, du kommst von diesem Kopfsteinpflasterbereich kurz auf Asphalt und dann auf so eine Wiese. Und diese Wiese war an ausgefahrenen Stellen irgendwie...
Du meinst die Klebewiese?
Die Klebewiese. Die waren in manchen Passagen so schlimm.
400 Tonnen Uhu verteilt haben vor dem Rennen.
So fühlt er sich das an. Du gehst da mit 400, also mit 30 km/h.
400 km/h gehst du da rein.
ich wollte es andersrum sagen. Du gehst mit 30 km/h da rein, klebst auf einmal in dieser Uhu-Wiese, trittst dann 400 Watt, bleibst aber irgendwie bei 8 km/h stehen und rechts.
Die ganze Zeit langsamer, denkst du so.
Ja, und rechts rollen sie an dir vorbei. Ja. Und das ist halt echt ein Ding, was auch wirklich wichtig ist beim Gravel-Rennen, durchgehend auch so ein bisschen Auge nach vorne zu haben, zu überlegen, wo, welche Linie nehme ich gerade, was könnte das Effizienteste sein, die eine Kurve anders anzufahren, um das Momentum mitzunehmen.
Ja, das Schwierige ist halt, du siehst so ein Gravel-Rennen tendenziell auch noch weniger.
Ja.
Also, weil, wenn es staubig ist, dann hast du nicht so viel Sicht nach vorne und auch weil der Untergrund ja so eine Herausforderung auch darstellt, klebst du auch sicherlich nicht so am Hinterrad, wie du das machen würdest, wenn du auf der Straße fährst. Du hast einfach noch viel mehr Faktoren, die du mit einbrechen musst und der Fahrer oder die Fahrerin vor dir verhält sich einfach auch ein bisschen unberechenbarer.
Mhm,
so, das ist, wenn wir mit dem Kids-Team hier irgendwo durch die Wälder ballern, wie die Bekloppten, da denke ich mir auch mal so, ich lasse lieber mal einen halben Meter mehr, weil ich kann hier überhaupt nicht nach vorne schauen und vor allem auch der Untergrund kann ich vor allem, wenn es im Herbst ist, dann nicht unterscheiden, ist unter dem Blatt, unter den Blättern, ist da jetzt Schlamm, ist da eine Wurzel, was auch immer. Und du fährst, finde ich, bei solchen Gravel, also schnellen Gravel-Passagen oder Offroad-Passagen immer dadurch, denkst du, ja, okay, wie ist das denn jetzt gut gegangen? Und da wäre jetzt so ein Loch gewesen, gut, dass ich diese Linie nicht gewählt habe. Mhm. Aber was denn mal passiert, wenn ich diese Linie dann doch wähle, die falsche, das möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Ja, genau.
Also da brauchst du... Da lebst du so ein bisschen von deinen Reflexen.
Ja, genau. Oftmals. Du musst bereit sein für das Unberechenbare und du musst auch bereit sein, ich glaube, das hat dir bei der Folge erzählt, wo ich die Deutsche Meisterschaft gefahren bin, du musst bereit sein, auch irgendwie kontrolliert Kontrolle abzugeben. Also du hast es nicht einfach per se unter Kontrolle und das ist leider manchmal dann so, aber du kannst es halt das Risiko minimieren. Ich möchte jetzt gar keine Angst schüren vor Gravel-Rennen. Du kannst das Risiko minimieren, wenn du einfach wirklich 3-4 Meter Loch nach vorne lässt und dann versuchst, okay, zu erkennen, zu adaptieren, welche Linie hat der Vordermann gewählt.
Ja.
Gibt es dann, in dem Moment ist das die richtige Linie, gibt es eine bessere Linie. Ich finde, in Aachen konnte man irgendwann ganz gut herausfinden, was der bessere Weg ist und hast gemerkt, ey, wenn ich da rechts ranfahre, wo es ein bisschen trockener ist, rolle ich wieder automatisch 3-4 Meter zu, während der vor mir richtig am Ackern ist.
Ja, und das konntest du beim Rundkurs in Aachen halt machen, dadurch, dass du da 3-5 Mal schon lang gefahren bist.
Ja.
Bei einem anderen Rennen, wo du das erstmal, wenn du jetzt Aachen dieses Jahr nimmst, fährst du immer zum ersten Mal da lang.
Ja.
Das bedeutet halt auch, dass du vorher schon einen riesigen Grundschatz an Erfahrung brauchst, dass du automatisch mit deinem Blick auf die Meter vor dir die richtigen Entscheidungen triffst. Und das ist halt das, was ich beim Gravel-Rennen finde, du musst extrem viel Erfahrung auch mit dem Untergrund machen. Das kommt dir definitiv zugute.
Mhm.
Und ja, weil du kannst halt sehr, sehr viel verlieren an Geschwindigkeit oder du kannst sehr, sehr viel gewinnen und in Summe auf 120 Kilometern macht das einen riesen Unterschied. Und ich habe mir auch mal überlegt, dieses, du hast gerade gesagt, dass du ein paar Zentimeter, Meter nach vorne Platz lässt, finde ich, war auch ein interessanter Wert. Windschatten, näher dran, mehr Windschatten, bringt dir was? Näher dran, weniger Sicht, bringt dir wenig?
Ja.
Ein Verhältnis von dem optimalen Sweet Spot
genau.
Von Windschatten und Sichtbarkeit beim Gravel. So ein bisschen wie Watt pro Kilo auf der Straße.
Ja.
Wäre da noch so ein Wert, was ist der optimale Wert eigentlich?
Und ich sag dir, gerade bei Strecken, die du nicht gerade kennst, wo du denkst, so in der Abfahrt, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so nah dran möchte, lasse ich diese 5, 6, teilweise 10 Meter, weil ich so in einer rötlichen Abfahrt, machst du Loch und weißt du, was dann passiert, wenn auf einmal dann die Bahn frei ist und auf einmal Tempo gefahren werden kann? Du kriegst auf einmal in deinem Kopf das visuelle Swift, schließen sie die Lücke, sie haben keinen Windschatten mehr und auf einmal bist du da rumochsen und denkst, verdammt, jetzt habe ich zu viel Loch gelassen und muss dann das Loch schließen auf einmal.
Ja.
Hast dann ein Risiko gewählt, vorher mehr Sicht zu bekommen, hast dann aber das Problem, dass wenn das Tempo wieder hochgefahren wird und da Phase frei ist, dass man echt dann merkt, oh, jetzt muss ich aber ran.
Ja, ja, du musst den vorher ein bisschen im Auge behalten, finde ich. Da kannst du extrem von profitieren, weil, nehmen wir an, fährt der Fahrer, die Fahrerin in eine Kurve rein, du siehst an der Hand des Verhaltens von der Person vor dir schon, okay, mach die Kurve danach zu oder nicht? Und dementsprechend kannst du die Kurve schon anders nehmen. Das heißt, gut und gerne mal 10 Meter lassen ist auch gar keine schlechte Idee. Weil dann fährst du am Ende schneller um die Kurve und dann fährst du schneller um die nächste. Und am Ende musst du eigentlich nur den Punkt treffen, wo du die Lücke schließt, an der richtigen Stelle. Und das muss halt der Punkt sein, wo du unten bist. Oder wo die technische Passage vorbei ist.
Wo du so bis am Ende so laufen lassen und dann ranrollen kannst.
Genau.
Das wäre ideal.
Das ist ideal. Also, wir können schon mal zusammenfassen für dieses ganze Gravel-Gedöns hier. dass das hier auch ein bisschen Struktur hat. Aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, muss ich mit den verschiedenen Untergrundarten auseinandersetzen, wo das Rennen gefahren wird. Also in Aachen sind es wahrscheinlich wieder viele Waldwege, es sind viele Feldwege, hoffentlich nicht wieder Kopfsteinpflaster. Das hat mir letztes Mal wirklich...
Das Kopfsteinpflaster
hat mir wirklich jeden Lebenswillen geraubt. in den letzten Runden habe ich fast geheult, als ich darüber fahren musste. genau, das heißt, schaut euch an, worüber, welche Untergründe wird das Rennen führen. Und dann müsst ihr auch einen guten Plan haben, oder wie sich euer Fahrrad verhält bei diesem Untergrund. Auch da kommen wir später bestimmt noch zu. Luftdruck ist ein Riesenthema. Das ist auch ganz, ganz schwierig, glaube ich, wenn du einen Kurs hast, der sich viel verändert unterwegs. Da kannst du nicht diesen einen Luftdruck finden. Dann musst du halt irgendwo einen Kompromiss finden.
Beziehungsweise auch den einen Reifen oder vielleicht die Reifenbreite. So, was ist denn jetzt?
Da auch wieder die Parallele zum Cross, weil du wechselst im Cross das Rad und sagst, okay, 0,2 weniger, ein bisschen mehr Luftdruck, weniger Luftdruck, anderer Reifen. Das kannst du ja durch die Radwechsel immer wieder machen. Und ich glaube, da feintunen die auch ein bisschen was. Kannst du beim Gravel-Rennen halt nicht.
Super schwierig auf 2.
Darfst du das eigentlich?
Ich glaube, es ist alles ein bisschen...
Kann ich einen Radtausch in Aachen machen nach der ersten Runde?
Ich glaube, ja, ich würde sagen,
die zweite, wenn die anders ist?
Hast du einen Transponder in der Nummer? Kann das sein?
Kann gut sein, ja.
Dann hast du die Nummer an... Warte, wenn Trikotnummer, dann geht's. Wenn an Bike...
Rahmennummer ist schwierig, ja, okay.
Dann muss er im Finale mal zurücktauschen. Wahrscheinlich nicht geregelt, aber prinzipiell vielleicht möglich.
Interesting.
Okay, Lennart hat wieder, ihr werdet es erfahren danach.
auf Platz 432 wechselt er das Fahrrad.
0,1
weniger, 0,1 weniger.
0,1 weniger. Das sind schon mal richtige taktische, wichtige Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ich möchte auch nochmal auf 2, 3 physiologische Sachen eingehen. Ich habe jetzt nämlich gerade nochmal Aachen.
Physiologie interessiert doch hier niemand, Lukas,
was?
Im Podcast.
Also, das mit der Force Max zum Beispiel.
Ist alles Käse.
Ich habe hier nochmal das Aachen-Rennen rausgesucht. Wirklich ziemlich genau, bei mir waren es 4 Stunden. Bessere Leute sind schneller gefahren, hatten weniger Zeit. 236 Watt Average, aber 277 Watt Normalized impliziert schon, dass die Leistung, wie wir sie erbracht haben, schon sehr intermittierend war, also sehr viel on und off. Wenn ich mir die Time in Zone anschaue, sind wir auch dort bei eine Runde Stunde 20 mit Bereich Schwelle und drüber. Also super viel Zeit, und ich weiß auch genau noch, super viel Zeit, immer wieder gesammelt im richtig hochintensiven anaeroben Bereich und das kombiniert mit, und das habe ich letztes Mal auch schon mal angesprochen, das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig, kombiniert teilweise mit einem Fehler, den ich gemacht habe, gerade noch zu den ersten Runden, der Trittfrequenzwahl und der Gangwahl vor allem. Ich habe auch schon mal angesprochen, diese sogenannte Quadrantenanalyse, die wir machen, also sprich, wo erbringst du deine Leistung, aufgeteilt in 4 Quadranten, jetzt mal grob beschrieben, einmal die viel Kraft, viel Trittfrequenz, also sehr viel Power, die am Ende rauskommt. Dann kannst du das Gleiche nochmal erzeugen mit viel Kraft und wenig Trittfrequenz. Dann kannst du auch nochmal wenig Kraft, wenig Trittfrequenz, also sprich langsam vor sich hinrollen oder halt wenig Kraft, viel Trittfrequenz, also einen kleinen Gang auf der Flachen zum Beispiel rollen. So, und was wir halt nicht mögen, eigentlich ist unsere Muskulatur so hart auseinanderzuschießen mit Zeit in Quadrantzone 2, nennen wir die. Das ist dann nämlich viel Kraft auf dem Y, wo Kraft geplattet ist, gegen X Trittfrequenz, wäre das oben links. Also viel Kraft und wenig Trittfrequenz, Zeit in der Zone zu sammeln. Und in dem Rennen habe ich es geschafft, 25%, also ein Viertel der gesamten Zeit, in dieser High-Torque-Low-Cadence-Richtung Zeit zu verbringen. Und habe irgendwann gemerkt in den vorletzten Runden an dem Anstieg, dass ich echt hart Krämpfe bekomme, weil ich einfach meine Muskulatur wirklich da kaputt gemacht habe, einfach zu stark beansprucht habe. Die Muskelkontraktion vielleicht unnötig stärker war, als hätte sein können. Bin in den letzten Runden dann aber mit einem ganz kleinen Gang da hochgepiddelt mit einer 110er Frequenz bei irgendwie notwendigen 380, die wir noch treten mussten. Ja. Ging dann besser. Hätte das aber vielleicht schon ein bisschen eher vermeiden können. Und ich habe auch gesehen, im zeitlichen Verlauf, da gibt es eine schöne Grafik bei WKO, die das Ganze in der Zeit sich anschaut, die fährst du am Anfang in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde, in der dritten Stunde etc., habe ich gesehen, dass es hinten raus echt weniger wurde und ich es wirklich in den Anfangsphasen dazu neigte, mit einem dicken Gang die Hügel noch irgendwie drüber wuppen zu wollen und mir dadurch so ein bisschen die Muskulatur angeschossen habe. Etwas, was man auf jeden Fall beachten muss. Und ich finde, da gibt es relativ häufig so eine Renndynamik, also eine ähnliche Renndynamik bei Fahrertypen, Fahrern, die vielleicht da noch nicht so ganz erfahren sind in diesem Bereich, die aber einen großen Motor mitbringen, dass sie wirklich genau so in dieses Rennen reingehen, weil sie es gerade können. Dann gehen sie wieder mit 454 über den Hügel, nochmal mit 500, fahren so ein bisschen auch dort wieder, wie unsere Spitzengruppe bei Omloop Newsblatt, so ein bisschen reaktiv, so einfach so, oh, Hügel, Vollgas hoch. Merken dann aber oben, da machen 20 Leute auch so, dann gibt es eine scharfe Rechtskurve, alle bremsen ab, alle stehen in der Rechtskurve und du hättest eigentlich auch mit 300 Watt da hochfahren können, weil am Ende kommst du in der gleichen Gruppe wieder raus.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, dieses Low Cadence, also dieses High Talk, versuche ich viel zu vermeiden und habe es zum Beispiel im Training gar nicht abgebildet. Und das hat mir an dem Tag auch ultra zu schaffen gemacht. Das ist halt das Wichtige auch da wieder, ist halt extrem viel zu schalten in so einem Gravel-Rennen. Ja. Also dann nicht den Gang stehen lassen, sondern tatsächlich mal schauen.
Nicht den Gang stehen lassen, ganz toller Satz.
Ja, das ist ganz wichtig, nachdem dir viele Leute immer sagen, lass mal den Gang stehen. einfach viel schalten, damit man, wenn man jetzt Offroad irgendwie in eine Passage kommt, wo ein bisschen mehr Sand ist, nimm den Torque raus. Es wird dir hinten raus extrem helfen. Und ich glaube, viele Leute hacken einfach durch diese Passagen durch und machen sich dann auf lange Sicht die Beine kaputt. Aber man muss halt, du hast die Erkenntnis jetzt gehabt, irgendwann mitten im Rennen, im nächsten Gravel-Rennen wirst du wahrscheinlich an den Start gehen und sagen, okay, ich achte von Anfang an drauf. Und das heißt, das ist das, was man von Rennen zu Rennen oder auch vielleicht von Training zu Training schon mitnehmen kann.
Ja, das können wir gleich mal besprechen, was das im Training bedeutet. Aber ich finde es super, wenn man sich diesen Satz auch nochmal im Hinterkopf behält. Ich glaube, da hattest du auch mal Quit Racing beschrieben. Die Peaks rauszunehmen, dieses Delta rauszunehmen zwischen Minimum und Maximum Power. Also je weniger du um deine Durchschnittsleistung schwankst, desto einfacher machst du es dir, desto leistungsfähiger bist du auch im Finale. Also vermeide diese Peaks am Anfang zu treten. Ich habe mir gerade angeschaut, meine höchste 5-Minuten-Power in diesem Rennen lag bei 341 Watt. Diese 5 Minuten mit 341 Watt sind normalized 358 und in diesen 5 Minuten bin ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal in einem Leistungsbereich unter 100 Watt. In meinen besten 5 Minuten.
Aber das ist ja jetzt zum Beispiel nur Watt. Das Interessante, glaube ich, ist dann auch noch, wenn du dir das anguckst, würde ich halt mal Torque anschauen. Weil diese Watt, die hohen Peaks, kommen dann auch durch einen sehr hohen Torque zustande. Also ich bin gar nicht dagegen, dass man auch mal eine hohe Leistung erbringt, auch in einem Crit. Aber man sollte versuchen, die Leistung, also zumindest ist das für mich persönlich gut, weiß ich, dass ich die mit einem niedrigen Torque, mit dem möglichst niedrigen Torque erbringen möchte, also mit dem möglichst geringsten Drehmoment und damit auch mit einer hohen Frequenz. Das heißt, es ist so ein bisschen wie wenn du ein Automatikauto hast. Du musst halt schauen, dass das irgendwie immer in den richtigen, oder das Automatikauto schaut automatisch, dass du in dem richtigen der Drehzahlbereich bist. Alles andere, wenn du musst halt einfach gut schalten können. Das Automatikauto ist das gute Szenario. Wenn du einen Handschalter fährst, dann musst du halt einfach ein guter Schalter sein.
Ein guter Schalter.
Nicht immer nah an der Ampel mit dem vierten Gang anfahren. So.
Ja.
Oder, ja, keine Ahnung, auf der Autobahn, du fährst 100 und du setzt zum Überholen an und Zweiter wäre ja eigentlich das richtige Beispiel so. Deswegen hängt das Beispiel auch gerade jetzt wieder. Mhm. Aber du würdest halt dann 10 Gänge hochschalten, wenn es die gäbe und dann so, so ansetzen.
Ja, stimmt. Ich finde, also du hast es richtig gesagt, ja, absolut. Allerdings ist es nicht ganz natürlich voneinander zu trennen. Also wenn ich halt eine geringe Leistung habe oder nicht trete.
Ganz klar, das Drehmoment geht hoch, aber du kannst es natürlich nach einer Kurve, kannst du mit einem dicken Gang richtig antreten mit einem richtig hohen Drehmoment und einer niedrigen Frequenz. Oder du kannst halt das eventuell so machen, dass du auch sitzen bleibst und mit einer hohen Frequenz dahin drehst. Das
sind genau,
zwei Extrembeispiele.
Ich verstehe, was du meinst. Und gleichzeitig hilft es, wenn man sich halt überlegt, okay, dass ich trotzdem diese Leistungsdelta ein bisschen rausnehmen möchte. Also meine höchsten 5 Minuten Leistung war vielleicht mit diesen, weiß nicht, 7-mal Rollphase gar nicht notwendig. Ich hätte es auch vielleicht schlauer machen können, wenn ich mir das mal vergleiche. Theoretisch nehme ich diesen Abschnitt raus, schaue mir den Runde zu Runde an und in dem Moment, wo ich vielleicht 60 Watt weniger gefahren bin, bin ich dann wirklich auch langsamer gewesen oder hätte ich auch dieses Delta dieser Leistung rausnehmen können. Sprich, kurz vor der Kurve, wo alle eh bremsen müssen, nicht ran zu sprinten, sondern zu sagen, komm, ich lasse jetzt die 10 Meter, roll dann eine Kurve ran. Weil ich sehe auch, du hast absolut recht, diese paar Peaks sorgen dafür, zwangsläufig natürlich, dass ich dann Drehmoment-Spikes habe. In dem Fall habe ich jetzt einen Newton hier in meiner Grafik. Ich rolle, dann trete ich ganz langsam an, 60 Newton, peak aber dann auf 400 Newton hoch, bin bei 600 Watt, lass dann einmal auf 450 Watt wieder droppen, trete dann aber nochmal rein, bin dann bei 430 Watt, aber aufgepasst, statt 270 Newton, die ich vorher hatte, gehe ich jetzt wieder auf 400 Newton. Das bedeutet, wenn ich da reinschaue, heißt das für mich, ich habe kaum mehr Leistung zugewonnen, aber mit sehr hoher Drehmomentzahl. Das heißt, ich habe angefangen, mich aufs Pedal zu schmeißen. Und das ist das, was man ein bisschen reduzieren muss.
Ja. 400 Newton ist aber schon...
Ja, temporär. 401 Newton, also für eine Sekunde halt. Hier geht es im Sekundenverlauf. Das ist,
müssen wir das tatsächlich mal wieder anzeigen lassen. Und ist, glaube ich, richtig... Viel.
Nicht Drehmoment, Newton, das ist eine Kraft, also das muss man nochmal differenzieren.
Newton ist was anderes als Newtonmeter.
Mhm.
Ja, okay. Dann ist es, weil ich habe mir gleich mal irgendwann mal anzeigen lassen und ich glaube, im Sprint bin ich an die 100 Newtonmeter gegangen. Aber das ist auch hier nur wieder gefährliches Halbwissen aus meinen senilen grauen Zellen. da würde ich jetzt lieber das nochmal testen. Aber ja, es ist total richtig, was du sagst. Das eine ist, wenn ich einen Effort leiste, wie leiste ich ihn? Leiste ich ihn über Drehmoment? Leiste ich ihn über Frequenz? Versuche ich das bewusst zu machen? Das andere ist dann auch noch, muss ich den Effort machen?
Da möchte ich die ganze Zeit reingrätschen, weil ich habe die Daten gerade wieder, weil ich habe diese Phase gerade, was ich gerade meinte, ich gucke mir das gerade nochmal an. Ich komme von 40 km/h, hör auf zu treten, wahrscheinlich war eine Kurve, gehe dann mit 84 Watt, 690 Watt dann als nächstes, mit diesen angesprochenen 400 Newton und steigere meine Geschwindigkeit, nachdem sie runtergefallen ist von 42 auf 33, steigere meine Geschwindigkeit auf 34 km/h.
Ja.
Also ich gehe jetzt davon aus, da war es irgendwo steil, ich versuche das, die Geschwindigkeit mitzunehmen und dann muss man sagen, ich hätte wahrscheinlich auch mit 200 Watt weniger und 1 km/h weniger, 2 km/h weniger ähnliche Effekte erzielt, ähnliche Positionen erarbeitet. Man hätte es vielleicht gar nicht gebraucht, mit so viel Leistung reinzugehen. Weil
ja, oder du hättest halt einfach, das ist auch das andere Ding wieder, klar, der Kurve ist eine Kurve, aber wenn du es jetzt mal auf das Crit überträgst, mit einer 165er Kurbel kannst du eine Millisekunde vorher anfangen zu treten. Du machst die ersten 2 Tritte mit 250, 300 Watt und musst dann, wenn alle anderen anfangen zu treten mit der langen Kurbel oder mit der schlechteren Kurventechnik, musst du nicht mehr so anlatschen wie die. Das heißt, auch im Gravel, du kannst halt eventuell gucken, ob du den Schwung schon ein bisschen noch mehr mitnehmen kannst, ein bisschen früher treten kannst, damit du einfach dieses Momentum mitnimmst und dann eben nicht in diesen Talk Sumpf da landest.
Talksumpf, genau. Kurbel, Länge auf der einen Seite, ja, ich würde noch viel eher sagen Linienwahl und Technik auf dem Gravelbike und deswegen kommen wir auch dann an diesem Punkt, die Empfehlung, rechtzeitig aufs Gravelbike zu springen und nochmal ein paar Sachen auszuprobieren, auch mit ein paar Kurven im Training mal mit Geschwindigkeit zu fahren und das mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ihr auf dem Bike euch ja auch im technischen Gelände irgendwie zurechtfinden könnt.
Ja.
Und genau das, was euch im Rennen erwartet, auch ein bisschen mal zu üben, vielleicht auch mal einen Rundkurs sich selber zu stecken, zu bauen, wo man auch mal ausprobiert, vielleicht auch ausgeklickt, in so eine Kurve reinzugehen, mit einem Bein raus, um eine gewisse Sicherheit zu haben, dass wenn man auch wegrutscht, einfach mit dem Bein sich auffangen kann, aber einfach mal zu verstehen, wie schnell kann ich denn durch so eine Kurve fahren? Ich fand Aachen auch die letzte Kurve, diese 180-Grad-Kehre vor Stadtziel, fand ich sehr sinnbildlich dafür. Man konnte super schnell da durchfahren. Ich bin immer ausgeklickt dabei, weil hinten im Schotter eh alle langsamer wurden. Und habe gemerkt, warte mal, ich kann eigentlich noch 4 km/h theoretisch schneller durch diese Kurve fahren.
Ja, das ist diese ganzen losen Untergrundsachen, da kannst du echt gut spielen. Auch gucken, wo die Spuren sind, die bereits da sind, wo du dann mehr Grip hast, weil der Reifen direkt auf einem harten Untergrund aufkommt, statt irgendwie auf Schotter oder sowas. Ja. Also da gibt es... Es ist sehr, sehr vielschichtig und da gibt es extrem viel zu lernen. Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel über solche Themen gesprochen. Gehen jetzt mal langsam auch noch mehr in die physiologischen Themen. Da an der Stelle, du hast einen Trainingsplan erstellt für Aachen. Haben wir auch einen allgemeinen Gravel-Trainingsplan, wo du Einheiten drin hast, wenn wir jetzt über die Einheiten sprechen, die da abgebildet sind, wo man sie einfach auch mal nachtrainieren kann in einem vernünftigen und gesunden Rahmen.
Ja, ich würde nochmal, also wir haben diese spezifischen Pläne, World Series Pläne, das ist der Plan, der sich quasi zum Rennen wie Aachen dann hinführen kann. Ja. Wir haben auch den Plan für die deutsche Gravel-Meisterschaften. Nochmal, ich würde jetzt mal einfach so ein bisschen adaptiver rangehen, allgemeiner das Ganze halten für all diejenigen, die sagen, ich habe jetzt nicht spezifisch ein Rennen als Highlight, aber diese Gravel-Rennen an sich finde ich cool. Dann in diesem Zeitraum, meistens sind sie jetzt, wenn sie kein Ultrarennen, irgendwo zwischen 4-5 Stunden angesiedelt, dass man sich darauf mal allgemein vorbereitet und ja so ein bisschen... ja, die physiologischen Aspekte abarbeiten kann, die dort gefordert sind. Und da kommen wir jetzt einmal in diesen Übertrag, was brauche ich denn eigentlich? Prinzipiell, wie immer, hohe VO2max ist sinnvoll, ist gut, weil einfach viel oxidative Kapazität dazu führt, dass du auch viel Leistung generieren kannst. So, was ist jetzt unterschiedlich zu einem Straßenrennen? Wir haben es gerade schon gesagt, super viel Zeit im anaeroben Bereich gesammelt, weil teilweise aus niedrigen Geschwindigkeiten rechts um die Kurve steiler Anstieg. So, da kannst du nicht mit Fatmax hochfahren, das geht halt nicht. Du musst halt irgendwie mal draufdrücken und dadurch, dass loser Untergrund, die Uhu-Wiese auch dazu führt, dass du mal mit 450 Watt fast stehen bleibst, sorgt auch dafür, dass du halt einfach Zeit im anaeroben Bereich sammelst. Das heißt, eine gewisse anaerobe Leistungskapazität und eine mittlere Laktatbildungsrate, also sprich Laktat produzieren zu können, ist schon nicht verkehrt. Also
musst du da auf jeden Fall, ja.
Genau, und zu dieselig unterwegs zu sein, wenn man jetzt sagt, ich habe gewisse Ambitionen, auch in der Gruppe dran zu bleiben, vorne mit reinzufahren, nicht einfach nur mein eigenes Tempo zu fahren, sondern auch Radrennen zu fahren, dann braucht es eigentlich auch eine gewisse laktazide Fähigkeit. Und das ist der Vorteil, dass wir im Training auch sagen können, okay, wir müssen nicht zu stark auf eine niedrige VO2max achten. Du kannst auch einfach gewisse Intervalle fahren, wo du Laktat produzierst. Das kann sowas sein wie die Hit-Decrease-Intervalle, ne, dieser Fast-Start, dann auf EB zu reduzieren, weil dadurch einfach du auch so ein bisschen das nachsimulierst, was im Rennen auf dich zukommt. Das würde ich allgemein schon mal vorweg empfehlen, sprich Hit-Intervalle auch im EB-Bereich zu machen, Laktat zu produzieren. 40-20er, nicht zu exzessiv muss es dann nicht sein. Vielleicht die EBs helfen dann schon eher, vor allem, weil du auch ein gewisses Gefühl dafür lernst, was kann ich auf 8 Minuten, was kann ich auf 5 Minuten leisten. Vielleicht auch mit kurzen Pausen, vielleicht aber auch sogar mal anzupassen, zu adaptieren, Intervalle zu fahren mit passiven Pausen, weil das kennt jeder Gravel Racer vielleicht. Ja, ist richtig unangenehm. Kennt man vielleicht von Strecken, wo man bergab jetzt nicht in der Lage ist, groß zu treten, weil es echt sehr ruckelig ist. Und das könnt ihr auch ganz gut einintegrieren in euer Training, indem ihr euch einen kleinen Rundkurs sucht, Offroad, fahrt diesen vielleicht mal mit einem steilen Anstieg schnell hoch, rollt dann passiv die Abfahrt runter. Ich glaube, das bei Georg Egger mal gesehen zu haben, dass er sich mal so trainiert hatte.
Kann sein,
mit All-Out-Intervall muss man aber sagen. All-Out hoch und dann passiv runterrollen, also diese technische Komponente des Bike-Führens und der statischen Stabilität auch mit zu integrieren. Und jetzt mein letzter Punkt nochmal. Macht es wirklich am Ende auch mal so, dass ihr euch eine kontrollierte Strecke sucht und fahrt bitte mal mit Vibration am Bike, sprich nicht nur die Intervalle auf dem Ergometer und auf der Straße, sondern auch mit dem Gravelbike die Intervalle mal Offroad hochfahren. Sucht euch einen konstanten oder einen Anstieg, wo ihr sagt, da kann ich schon meine Pace irgendwo bestimmen, fahrt dann 8 Minuten Intervall Offroad.
Was auch eine geile Idee sein könnte, ist, über die beiden Themen zu kombinieren, die wir jetzt hier schon hatten. Mhm. Sucht euch ein Stück, eine Runde vielleicht raus, mhm. wo es berghoch geht und bergab. Und ihr nehmt auch mal die Zeit. Ihr fahrt auf Zeit.
Unangenehm. Auf dem Stück.
Weil du hast dann, wenn du berghoch fährst, hast du deinen Hit-Intervall. Mhm. Bergab hast du vielleicht auch viel passive Pause. Mhm. Gleichzeitig musst du mit einem hohen Laktatwert eine gute Linienwahl treffen. Und das ist auch mal super interessant, einfach zu schauen. Also du kombinierst halt alles das, was du dann am Ende brauchst. Und da würde ich sagen, macht es wie im Cross-Training auch. Man steckt sich die Runde ab und fährt einfach auf Zeit die Dinge.
Ja, so ein bisschen schon. Das ist das spielerische, das ist das Fahrtenspiel, aber spielerische Implementation von Hit-Training in so einer Offroad-Situation. Und ja, nicht nur seit dem eigenen Gefühl, was man aus Gravel-Rennen herausgefunden hat und erkannt hat, ist man in der Lage herauszufinden, dass auch Vibration auf dem Bike dazu führt, dass die Sauerstoffaufnahme zum Beispiel, die Herzfrequenz steigt. Ich habe hier gerade eine Studie von Josef Vielehner, das ist einer der Mitarbeiter hier in der Sporthochschule, hat publiziert, habe ich gerade ein Datum, 2020, Vibration, ich weiß noch genau, diese Studie habe ich nicht teilgenommen, aber ich weiß noch genau, als sie gemacht hatten. Kumpel von mir hat die damals betreut und da haben sie herausgefunden, jetzt mal zusammenfassend, dass die Vibration dazu führt, dass auch eine Sauerstoffaufnahme um 2,7% erhöht war oder eine Herzfrequenz auch um plus 5% erhöht war, signifikant. Ja. Das heißt, wir sehen, dass die Vibration bei gleicher Leistung, beim gleichen Leistungsoutput dazu führt, dass auch die Sauerstoffaufnahme hochgetriggert wird. Das kann für unser Hit-Training schon mal vorteilhaft sein und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass im Rennformat ist nicht so geil, weil dann ist quasi die Belastung der 350 Watt noch höher in der Beanspruchung als ohnehin schon. Und jetzt fahr mal deinen Offroad wackeligen Vibrationstrail nach oben, roll dann mit so angeschossenen Beinen, nächste Studie, Robin Trama et al. Von 2, finde ich gerade nicht, auch rausgefunden, dass die Aktivität, die Muskelaktivierung vom Vastus lateralis deutlich höher ist, wenn wir Vibration einbauen, sprich dein äußerer Oberschenkel und auch die anderen Muskulaturgruppen der Oberschenkelmuskulatur deutlich mehr involviert sind, wenn Vibrationen hinzukommen. Ja, und dann gehen wir mit so angeschossenen Beinen in so einen nochmal rütteligen Trail und versuchen das Ganze zu koordinieren und zu halten.
Wunderbar. Habe ich echt Bock drauf.
Ja, so ein bisschen muss man aber da durch.
Aachen Kopfsteinpflaster, das war wirklich das, was mich völlig gebrochen hat.
Das tat weh, ne?
Tat so unfassbar weh. Ich habe es eben schon mal gesagt, aber das ist ja wirklich, ich hatte auch den falschen Luftdruck wahrscheinlich und das falsche Fahrrad für so eine Aktion.
Hast du die Kreissäge gehabt mit 6 Bar?
Nee, ich hatte den Pfadfinder aus Stahl mit auch zu schmalen Reifen. Mhm. Und es ist ein sehr komfortables Rad eigentlich, das macht Spaß mit zu fahren, aber auf dem Kopfsteinpflaster da mit dem Luftdruck hat das überhaupt keinen Spaß gemacht.
Es gab eine Linie links vom Kopfsteinpflaster, da war so ein Dreckweg, der hat, wurde immer weiter ausgebaut, der war auch nicht schön.
Der war auch nicht viel besser.
Warte, der war auch nicht schön, aber ich muss sagen, irgendwann habe ich mir gerne den rausgezogen, weil ich dachte, das ist immer noch angenehmer, als mir gerade die Beine auf dem Kopfsteinpflaster zu zerschießen.
Ich erinnere mich genauso, wie ich das, der war einfach so ganz klein ein bisschen besser, aber es war auch nicht besser. Das ist, also ja, es war besser.
Ja.
Es war auch trotzdem nicht schön.
Was mir auch aufgefallen ist, das müsst ihr auch mal in Zukunft ausprobieren, alle, die jetzt Bock haben, da Gravel Racing mehr zu auszuprobieren, die auch so ein bisschen die Fähigkeit, man kennt es aus dem Mountainbikesport, die Senken, so kleiner Hügel und so kleiner Schlaglöcher auszufedern, auszusteuern mit dem eigenen Körpergewicht, das auch ein bisschen das Fahrrad laufen zu lassen, weil auch dort der Untergrund ja teilweise sehr schwierig beschaffen ist und nicht kalkulierbar beschaffen ist. Und dann aber gleichzeitig einen guten Trade-off zu finden, aus Geschwindigkeit mitnehmen, dann irgendwie gerade nicht rollen können, weil ich auf dem Bike stehe und mein Rad ein bisschen federn lasse und dann wieder Geschwindigkeit aufzubauen und dann den idealsten Weg zu finden, wie viel ich investieren kann, um so ein bisschen durch so einen, ich sag mal, ja, Single-Trail zum Beispiel durchzufahren.
Ja, ja, ich glaube, viel im Gravel-Bereich geht über die Übung und über die Erfahrung. Ich merke das einfach bei mir noch extrem, dass mir das fehlt. Und eigentlich müsste man viel mehr Zeit auf dem Gravelrad auch verbringen für sowas.
Es geht
und
wieder
auch,
los.
Und auch zum Beispiel, was ich interessant finde, wir haben ja eben über Luftdruck schon mal gesprochen, so Grip-Verhältnisse beim Reifen. Also wie positioniere ich den Körper auch bei einem steilen Bergaufstück, sodass das Hinterrad nicht durchdreht oder sowas. Weißt du, da, weil wenn du da dann voll reintrittst, am Ende dreht nur das Hinterrad durch.
Ja.
Da gibt es auch noch extrem viel rauszuholen. Das muss man üben. Da muss man auch ein Gefühl dafür wiederbekommen. Wenn ich jetzt in Girona diese typischen Anstiege mit dem, die sind ein bisschen felsig, ansonsten ist es relativ erdig. Da muss ich auch wissen, wie viel Grip hat zum Beispiel so ein Felsen im Vergleich zur Erde oder ne, was ist vielleicht sogar besser.
Ja,
Und welchen Luftdruck brauche ich dann dafür, um das, dass ich hier wirklich eine Haftung habe und dass das, was ich reinstecke, auch in Vortrieb umgewandelt wird und nicht einfach verpufft. Wenn du am Limit fährst und du merkst zwei, dreimal dein Hinterrad durchrutschen, denkst du dir auch so, Alter.
Das ist super, was du gerade sagst, weil das ist dieses, ne, ersten zwei Runden alle ein bisschen zu ambitioniert, dann sammeln wir sowieso Zeit in Q2, also sprich High Torque, Low Cadence und dann immer so einer langsamen Geschwindigkeit im Stehen am besten noch,
genau.
Dann voll aufs Pedal drauf, meine 400 Newton in dem Moment aufs Pedal kloppen und hinten durchdrehen, wie ineffizient ist das?
Wollte ich mir gerade sagen, eigentlich ist es halt dann ein Newton-Spike, aber der wandelt sich nicht so richtig in Watt.
Ja, genau, also, in Geschwindigkeit.
Genau, in Geschwindigkeit wandelt es das nicht um, aber den Scheiß ist, also wenn das Hinterrad durchtritt, kannst du ja sagen, okay, der Widerstand wird ja weniger, aber der initiale Widerstand, in dem Moment, wo du aufs Pedal trittst, ist da und das ist halt ein Newton-Spike und dann verpufft der so ins Nichts und denkst, genau. Ich hab mir jetzt nochmal den Tracker-Kurs angeguckt vom 100er, die haben den ja jetzt nochmal angepasst, nach der provisorischen und nun da sind wieder diese Anstiege drin, die im letzten Mal, oder der eine Anstieg, der im letzten Mal drin war, plus noch einen anderen. Das war schon nicht angenehm, vor allem hinten raus wird das Ding ultra steil und da jockelst du da hoch und denkst dir die ganze Zeit, bitte lass das jetzt enden. Und das ist ein bisschen so ein kleines bisschen so ein stufenartiger Anstieg. 20%, 0%.
Ja.
Also, da wird es halt super relevant, an den steilen Dingern alles mitzunehmen, was irgendwie geht.
Ja, definitiv. Und da hast du einen Punkt, wo du denkst, okay, könnte sein, dass ich jetzt mit schon bergauf laufen, theoretisch schneller sein könnte. Dann hast du irgendjemanden, der vor dir vielleicht stehen bleibt, weil er den Stein nicht getroffen hat. Dann stehst du irgendwie, dann musst du halt wieder weitermachen und dann merkst, okay, dann läufst du, aber zerschießt du die Waden dabei.
Laufen musst du da, glaube ich, nicht beim Tracker, würde ich sagen. Der Anstieg ist breit genug, dass du da normal eine ganz gute Fahrlinie hast. Ich fürchte mich nur wirklich vor dem Fahrerfeld dieses Jahr, weil das ist auch so ein Thema für Scrabble Racing. Im letzten Jahr war das Fahrerfeld schon sehr, sehr gut, weil auch viele UCI-Fahrer bei den UCI-Qualifiern dabei waren. Bei den Rennen der Gravel Earth Series hat man auch ein sehr starkes Fahrerfeld gehabt. Nur das wird jetzt einfach nochmal stärker, weil da gibt es jetzt Mountainbiker, die da mitfahren aus dem UCI-Niveau.
Ja.
Es gibt Ex-Pros aus der World Tour, die jetzt dazukommen, mehr und mehr. Also das ganze Level, ich habe vor ein paar Tagen nochmal mit Paul Voss gesprochen, sagt, das ganze Level ist auch nochmal hochgegangen und wenn er sich das anschaut, das ist jetzt nicht mehr eine Seltenheit, dass man da mal auch mal 6 Watt pro Kilo für 20 Minuten berghoch fährt. Und da trifft jetzt unser Eins auf Leute, die uns talentmäßig deutlich überlegen sind und deswegen eine spannende Geschichte da im 100er.
Das Problem ist halt, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, das Rennen so weit zu verstanden zu haben, um da vielleicht unsere mangelnde Leistungsfähigkeit gegenüber der Konkurrenz mit taktisch-technischen Fahrweisen kompensieren zu können.
Ja. Du kannst einfach nur beten, das war im letzten Jahr der Fall, dass die fahren zwar schon sehr schnell den Berg hoch, den ersten, aber auch noch nicht all out, weil das ganz am Anfang war. Und dann hatte man die Chance, nochmal zurückzukommen. Also, aber ansonsten, wenn die da hochfahren wollen, die Speed Company-Jungs, die fahren auch das 100er, wenn die einen Egger und Baum da drauf latschen.
Du, Lennart, ganz ehrlich, wenn die da hochfahren wollen schnell, dann halte ich die nicht auf.
Genau.
Das können sie machen.
Die Frage ist halt nur, kommen wir nochmal irgendwie annähernd zurück?
Ja, ich freue mich schon drauf. Lass mal schon mal raussuchen, wann wir versuchen, einen guten Kreisel aufzubauen, um wieder
Potenzial. Hab ich schon.
Hast du schon? Okay.
Da gibt es eine ganz lange, flache Passage, wo der Bob dann angeschoben werden muss.
Wo der Vierer-Bob dann rollt.
Genau.
Okay, super. Dann würde ich vorschlagen, haben wir da schon einiges für das Anforderungsprofil prinzipiell an Gravel Races angesprochen. Wir können das auch noch gerne im Detail weiter vertiefen. Deswegen, wenn ihr da Interesse habt, Gravel Racing auch mehr als ein Thema in diesem Podcast und in Zukunft auch etablieren zu lassen, dann schreibt uns gerne.
Vlogfolge, Lukas.
Bitte nochmal?
Vlogfolge.
Ja, Vlogfolge sowieso. Also
auch in der Vorbereitung, glaube ich, könnte nicht ganz gut sein.
Das habe ich absolut.
Wir schneiden dir mal 16 GoPros an und dann kannst du da mal alles falsch machen, was man so falsch machen kann und vielleicht auch mal einiges auch noch mal richtig machen. Dann haben wir genug Material, um hier ähnlich wie beim Downhill-Video zu demonstrieren, was die Do's and Don'ts am Gravel sind.
Ja, sehr gut. GoPros am ganzen Bike verteilt. POV-Kettenstrebe. Was denken die sich dabei?
Wenn die Kette auf die Kettenstrebe
schlägt. Hey, so, ouch, danke. Ouch.
Alter, fahr mal wieder Straße, Junge.
Aus diesem Grund gibt's so Plastikschutzkappen, du Idiot. Ja, genau, also Vlog auf jeden Fall, werden wir das Ganze betreuen, wie unser Rennen läuft sowieso. Deswegen bleibt auf jeden Fall up to date, wer Bock hat. Diese Woche kam ein Vlog raus über die Herausforderung mit den Alltagsaufgaben auf der Arbeit und dann eines abendlichen Swift Races, wie da zum Beispiel auch den Dehydrierungszustand auf meine Performance einwirken kann, wie das Ganze aussieht, wie das Swift Race war und wieso ich eingebaut wurde beim Swift Race. Kann man,
größte Lüge ever.
Nee, kann man so stehen lassen. Ich wurde wirklich faktisch eingebaut oder ich habe mich selbst eingebaut. Wenn ihr nicht ganz wisst, was das bedeutet, schaut es euch an. Wenn was ist, schreibt uns gerne rüber. Gravel Racing, ist das ein Thema? Ja oder nein? Meldet euch und dann würde ich sagen, machen wir mal Content in die Richtung.
Perfekt. Dann entlassen wir euch in die Woche. Heute ist gerade. Haben wir eben angeteasert, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Sprechen wir nächste Woche drüber. Dann können wir auch nicht mit unseren Tipps falsch liegen.
Nee, das stimmt.
Obwohl, wir können noch einen Tipp raushauen, oder?
Ich sag Pogacar.
Toll,
Schach und Matt.
Toll, Lukas. Was für ein kreativer Tipp. Kannst du also auf die Startliste gucken, wer außer Pogacar.
Ja, Pidcock und das war's dann auch schon.
Ich würde das Rennen jetzt mal hier nicht so zerreden, ne? Da gibt es okay, noch ein paar andere Leute. Ich nehme jetzt mal so einen Outsider, einen Outsider-Tipp. Auch lustig, dass man keinen von Jumbo nennt, obwohl die auch gar nicht so, nicht so eine schlechte.
Ja, geht schon gut aufgestellt.
Ich sag mal Moritz.
Moritz.
Einfach ein geiler Fahrer.
Ja, doch, stark.
Wenn er auf dem Rad sitzt und alles. Aber ich komme jetzt nicht ins Schwärmen hier.
Nee, mach doch ruhig das Problem. Ich würde nur gerne wissen, ist er auch auf Schotter in der Lage, das so umzusetzen? Also schon,
der
ja.
Ist Gravel-Weltmeister, Bro.
Ach ja, stimmt. Stimmt, der ist auch echt gut gefahren. Okay.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich wollte noch eine Sache nachliefern.
Ja.
Es gibt Vertragsnews für Domenico Pozzovivo.
Ja, okay, aber dann kann ich auch noch mal was nachliefern gleich.
41 Jahre alt, hat jetzt nochmal für VF Group Badiani CSF Faizane unterschrieben, wird dann am Ende des Jahres Karriere beenden und fährt noch ein letztes Mal den Giro. Zwar eher ganz durchgerutscht, dass der noch gar kein Team hat, aber jetzt hat er nochmal eins für den letzten Giro. Was wolltest du nachreichen?
Wo ist das aufgefallen? Die Tage, glaube ich, dass bei Tour of Colombia eine Etappe, als wir letztes Mal besprochen haben, Oscar Sevilla nochmal einen dritten Platz irgendwo eingefahren hat. War auch, ich muss sagen, ist überraschend. Der Mann ist 47.
Mit Auge.
Mit Auge. Daran liegt's. Okay.
Das waren jetzt die letzten News, die wir unbedingt noch nachreichen mussten. Dann schauen wir mal, ob unsere Tipps irgendwas wert sind. Lukas, danke für deinen absoluten Sicherheitstipp. und ich würde sagen, in Zukunft ist Pogacar verboten als Tipp. Und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
Ciao.